Ja, meine Frau meinte, ich soll die Bewegung noch mal nachmachen von Jodi. Das erspare ich euch lieber. Ob man es glaubt oder nicht, als Kind war ich schüchtern. Das möchte ich mit einem Beispiel deutlich machen. In einem Kindergottesdienst wurden Kinder gefragt, wofür sie Gott dankbar sind. Und eine Antwort hat mich besonders überrascht, weil mich das als Kind gerade nicht zur Dankbarkeit verleitet hat. Ein Kind sagt, so wie es üblich ist, ja, ich bin Gott dankbar. Ein Mädchen, ich habe ein eigenes Zimmer. Meine beiden Brüder müssen sich ein Zimmer teilen und ich habe eins alleine und dafür bin ich dankbar. Und ein Junge sagt dann, ich bin dankbar, dass Gott mir meine Eltern sozusagen überredet hat, dass ich ein Welpen bekomme, ein kleines Hündchen. Und das finde ich so toll und dafür bin ich Gott dankbar. Und der Dritte, der kommt jetzt mit dem, was mich beschäftigt hat, der sagt dann, ich bin Gott dankbar, dass ich eine Hornbrille habe. Und dann fragt die Gottesdienstleiterin, wieso findest du oder bist du dankbar für deine Hornbrille? Und dann sagte dieser Junge, also erstens bewahrt es mich davor, dass mich die Jungs verkloppen, die anderen, und es bewahrt mich davor, dass mich die Mädchen küssen. Ja, so hätte ich das als Kind auch sehen können. Ich trage wahrscheinlich deshalb Kontaktlinsen mit Hornbrille. Ich war als Kind geschädigt, habe versucht, wirklich die Brille zu verstecken, fand das ganz schrecklich. Hätte es auch anders sehen können. Ne? Man kann auch Dinge so sehen wie der Junge. Wir haben diesen Text gehört. In diesem Text, das ist so ein besonderer Text, das ganze fünfte Buch Mose schwört Gott das Volk Israel darauf ein, dass sie jetzt in das Land einziehen. Sie stehen sozusagen vor dem Land Israel. Mose weiß, ich darf nicht mehr mit, aber ich möchte euch nochmal das Wichtigste mitgeben, das Wichtigste sagen. Er wirft einen Blick zurück in die Vergangenheit, nicht um da in der Vergangenheit zu schwelgen, weil alles so schön war, sondern weil er weiß, dass ein Blick zurück sie daran erinnert, wer Gott ist, was er getan hat und was er auch in der Zukunft noch für sie tun wird. Und wir schauen uns drei Gedanken an. Das erste habe ich überschrieben, dankbar sein. Und ich lese gerade nochmal den Abschnitt, du kannst ruhig weitermachen. Dankbar sein. Der Herr, euer Gott, bringt euch in ein gutes Land. Wir haben es gehört, dort gibt es Flüsse, Seen, Quellen, die in den Tälern und Bergen entspringen. Es gibt dort Weizen und Gerste, Weintrauben und Feigen, Granatäpfel, Oliven und Honig. Wenn ihr euch dann satt essen könnt, sollt ihr dem Herrn, eurem Gott, aus vollem Herzen danken für das gute Land, das er euch gegeben hat. Ich weiß, das fällt uns wahrscheinlich so nicht auf, aber Mose erwähnt das Wasser zuerst, weil es in Ländern wie im Orient, wo es manchmal nicht so viel Wasser gibt, entscheidend ist. Darum kommt das Wasser als allererstes. Die Fülle an Wasser sorgt dafür, dass im Land Israel viele Ernten möglich sind und die Leute gut und reichlich zu essen haben. Das Land, in dem Milch und Honig fließen, so bildwörtlich gesprochen. Er sagt dem Volk Israel, denkt daran, wie reich Gott euch beschenkt hat. Im Hebräischen gibt es ein Wort, das heißt Hoda'a, das bedeutet Dankbarkeit. Und das heißt auch gleichzeitig Bekenntnis. Also wenn ein Jude dankbar ist, bekennt er gleichzeitig, dass er abhängig ist von Gott. Er bekennt, ich brauche dich Gott, du hast mich versorgt. Darum sollen Juden dankbar sein, um ihre Beziehung zu Gott nicht zu vergessen. Das ist also ein Bekenntnis. Jetzt kommen wir zu uns, wofür sollen wir dankbar sein? Wir haben es in dem Lied gerade gesungen. Was ist unser gutes Land, ist alles, haben wir gesungen, was ich habe. Und ob uns das so bewusst ist oder nicht, du und ich, wenn wir in Deutschland leben, sind wir reich beschenkt. Jemand hat das einmal so formuliert, das muss ich jetzt ablesen, das kann ich nicht auswendig. Wusstest du, wenn du etwas zu essen in deinem Kühlschrank oder Süßigkeiten in der Schublade hast, wenn du gute Klamotten auf deinem Leib trägst, ein Dach über dem Kopf und einen sicheren Platz zum Schlafen hast, dann bist du reicher als 75% aller Menschen auf der Welt. Dann gehörst du, ohne dass du was dazu kannst, zu den Top 25. So sehen das die Menschen. Und dann schreibt er weiter, wenn du Geld auf der Bank und in deinem Portemonnaie oder unter deiner Matratze oder in der Dose gespart hast, dann gehörst du zu den 8% der Vermögenden dieser Welt. Ist dir klar, dass du reicher bist als 92% aller Menschen? Und dann die Frage, womit haben wir das verdient? Wenn du noch niemals die Gefahren eines Krieges, der Einsamkeit, der Gefangenschaft, den Schmerz, der Folter oder die Folgen des Hungers erlebt hast, dann lebst du besser als 5 Milliarden Menschen, die solche Dinge erlitten haben oder noch erleben werden. Und als letztes für uns Christen, wenn du einen christlichen Gottesdienst besuchen kannst, wenn du also heute hier sitzt, ohne schikaniert, verhaftet oder zu Tode gefoltert zu werden, dann erlebst du etwas, was 3 Milliarden anderen Menschen auf diesem Planeten nicht erlaubt ist. Also man sieht, vieles, was wir selbstverständlich nehmen, ist eigentlich ein Grund, dankbar zu sein, dass es uns gut geht. Und wir Christen haben auch noch Grund, Gott zu loben, weil wir in Christus reich gesegnet sind. Lest mal Epheser 1, das ist heute nicht Ihr Text, der längste griechische Satz in einem Stück über das ganze erste Kapitel fast ein einziger Satz, ein Schachtelsatz. Wenn man Deutsch lernt, lernt man, das soll man eigentlich nicht so machen. Aber der Paulus ist so überwältigt von dem Reichtum Gottes, dass er einen Riesensatz draus macht und spricht von dem Reichtum, den man in Christus hat. Er sagt, wir sind mit dem Reichtum der Gnade beschenkt, wir haben eine lebendige Hoffnung, ein reiches und wunderbares Erbe, sodass er den bekannten Vers sagt, hier Epheser 1, Vers 18, Gott öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Also die Israeliten sollen dankbar sein, du und ich auch. Martin Luther hat so gesagt, alles, was wir Gutes tun können, ist Dankbarkeit gegen Gott. Das Gott danken ist der Christen eigentliche Tugend und höchster Gottesdienst. Ein zweiter Gedanke, den wir in dem Text finden, den habe ich überschrieben, demütig bleiben. Wisst ihr, als Mose jetzt dem Volk so mitgibt, was wichtig ist, sagt er eben eine zweite Anweisung, die haben wir auch gehört in dem Text, da hieß es in Vers 17 und 18, denkt bloß nicht, das haben wir mit eigener Kraft geschafft. Durch unsere Hände Arbeit sind wir reich geworden. Denn er, also der Herr, euer Gott, ist es, der euch die Kraft gab, mit der ihr dies alles erreicht habt. Wisst ihr, Wohlstand und Segen kann Menschen dazu bringen, dass man den vergisst, der einem den Segen gegeben hat. Man freut sich an den Gaben und vergisst manchmal den Geber. Und Mose weiß, dass das eine reale Gefahr ist, dass Israel vergessen wird, wo sie herkommen. Sie waren Sklaven gewesen in Ägypten, jetzt kommen sie in ein eigenes Land als freie Menschen, die niemandes Knecht mehr sein müssen, die Geld verdienen, die Vieh zusammensammeln, denen es gut gehen wird. Und sie dürfen aber nicht vergessen, woher sie kommen und wer ihnen das ermöglicht hat. Israel war davor Nomaden in der Wüste gewesen, 40 Jahre durch die Wüste gezogen und jetzt dürfen sie sesshaft werden und das erleben, was es bedeutet, nicht immer weiterziehen zu müssen, ein festes Dach über dem Kopf haben zu können. Und auch da sollen sie nicht vergessen, wem das gehört. Wisst ihr, Mose sagt ihnen und uns eigentlich etwas, was relativ einfach ist. Er sagt, wenn es euch jetzt gut geht, es wird alles davon abhängen, wie ihr darauf reagiert. Es kann euch gut gehen, ihr werdet Essen haben, satt sein und könnt Gott preisen. Oder es kann euch gut gehen, ihr werdet gut zu essen haben und vergessen, wem ihr das allzu verdanken habt. Ein Großteil der Sätze war gleich. Das Einzige, was der Unterschied war, beim einen wird Gott gelobt, beim anderen wird Gott vergessen und trotzdem sagt Mose, das ist der entscheidende Unterschied. Stellt euch vor, das Volk Israel dachte, die 40 Jahre in der Wüste, das waren der eigentliche Test gewesen, bei Gott zu bleiben. Aber Mose sagt ihnen, nein, 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 der eigentliche Test geht jetzt noch weiter. In der Wüste habt ihr gelernt, 40 Jahre abhängig von Gott zu sein, weil ihr gar nichts habt. Und jetzt müsst ihr lernen, von Gott abhängig zu bleiben, obwohl ihr alles habt, obwohl es euch gut geht. Und das ist manchmal sogar noch schwerer. Also ich habe in der Vorbereitung gelesen, jede bekannte Zivilisation, die mal mächtig und reich war, ist letztlich daran gescheitert, dass sie irgendwann stolz wurde, dass sie dekadent wurde, im Luxus geschwelgt hat, das Sozialgefühl verloren hat. Und dann kamen irgendwelche Feinde, die nicht so weit entwickelt waren, die aber zusammengehalten haben und diese Nation, diese Weltmacht sozusagen überrollt haben. Und Gott sagt seinem Volk, das soll euch nicht passieren. Ihr sollt anders sein. Und Gott gibt ihnen eine Warnung mit, wie das die Juristen manchmal machen. Die Juristen sagen uns ja zu Recht, man muss bei Verträgen immer das Kleingedruckte lesen. Die AGBs, die immer so klein, wo man Lesebrille braucht, da muss man gut reingucken, damit man nachher nicht irgendwie merkt, man wurde übers Ohr gehauen. In 5. Mose 11, 3 Kapitel später, sagt nämlich Gott, denn das Land, in das ihr nun zieht, um es zu erobern, und jetzt kommt es, ist nicht wie Ägypten, aus dem ihr kommt. Dort musstet ihr eure Felder nach der Saat künstlich bewässern wie in Gemüsegarten. Hier gibt es jedoch Berge und Täler, es fällt genügend Regen. Der Herr, euer Gott, selbst sorgt für euch dieses Land. Er wacht darüber Tag für Tag, das ganze Jahr über. Jetzt fragt euch, was ist da der Unterschied? Er ist marginal und doch entscheidend, denn es wird gesagt, Israel ist nicht wie in Ägypten. Israel ist keine fruchtbare Ebene, grundsätzlich. Es ist ein Land mit Hügeln und Tälern und Israel ist darauf angewiesen, dass es regnet. Der Nil, das war so damals, die Ägypter haben so einen Gott von gemacht. Der Nil floss eigentlich immer, da war immer Wasser da. Und die Israeliten brauchen den Regen von oben. Deshalb schreibt Mose dann in Kapitel 11, dann wird er, also Gott, eurem Land zur rechten Zeit Regen schicken im Herbst und im Frühjahr. Der Unterschied ist also, Israel ist ein Land, das Regen trinkt vom Himmel, während Ägypten ihr Wasser sozusagen immer hat durch den Nil. Ein Mann, Jonathan Sacks, hat das so vorhin formuliert, in Ägypten, wo die Quelle des Lebens der Nil war, schaut man nach unten. In Israel, wo die Quelle des Lebens der Regen ist, hat man keine andere Wahl, als nach oben zu schauen. Nicht nur, ob Wolken da sind, sondern ob Gott das Land segnet. Der Unterschied ist, Israel ist abhängig davon, dass Gott Segen schenkt. Da ist nicht immer Wasser da, automatisch, sondern es ist wichtig, dass Gott Regen schenkt. Darum hat der Staatsgründer Israels diesen schönen Satz gesagt, David Ben-Gurion, der erste Ministerpräsident in Israel. In Israel muss man an Wunder glauben, um Realist zu sein. Nur Gott kann schenken, dass Israel bestehen wird in dem neuen Land. Und das gilt auch für dich und mich. Wir sind darauf angewiesen, dass der Segen vom Himmel, dass Gott uns weiter versorgt. Und das macht demütig. Ich brauche Gott, ich brauche seine Hilfe. Und darum stimmt für uns, wie wir für das Volk Israel, dieser Satz aus Sacharja, da heißt es, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Davon sind wir abhängig, daran denken wir. Das macht demütig, zu wissen, es ist Gott, der uns verändert. Der dritte und letzte Gedanke. Also Mose gibt ihnen jetzt, was sie tun können. Sie sollen ja Gott danken, sie sollen nicht hochmütig werden, nicht stolz werden. Und er sagt ihnen, was man dagegen tun kann. Er sagt, man muss das Erinnern bewahren, man muss die Erinnerung bewahren an Gott. Wir lesen nochmal aus unserem Text, da heißt es, vergesst nicht den Herrn, euren Gott, missachtet nicht seine Weisungen, Gebote und Rechtsbestimmungen, vergesst nicht den Herrn, euren Gott, der euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat, erinnert euch daran, dass der Herr, euer Gott. Für Juden ist Erinnerung mit das Wichtigste. Sich erinnern führt zur moralischen Gesundheit. Daran zu erinnern, wer Gott ist, was er getan hat, hilft dem Volk zu überleben. Und wisst, das ist Mose so wichtig, dass er das im 5. Buch Mose noch x-mal erwähnt. Ich nenne euch nur noch 3 Stellen. Er hat viel mehr noch genannt. In Kapitel 5, denk daran, dass du selbst einmal Sklave in Ägypten warst, dass der Herr dein Gott dich mit großer Macht, gewaltigen Taten aus dem Land geführt hat. In Kapitel 8 am Anfang, Vers 2, den haben wir vorher nicht gelesen, erinnert euch an den ganzen Weg, den der Herr, euer Gott, euch 40 Jahre lang durch die Wüste führte. Er tat dies, damit ihr Demut lernt. Er wollte euch auf die Probe stellen, um zu erkennen, wie es in euren Herzen aussieht, ob ihr nach seinen Geboten lebt oder nicht. Und die letzte Stelle, 5. Mose 32, denkt an die längst vergangenen Tage, achtet auf die längst verblichenen Generationen, fragt euren Vater, er wird es euch erzählen, und befragt eure Alten, sie werden es euch sagen. Für Israelis, für Juden ist Erinnerung ein religiöses Gebot. Könnte man sagen, sie sollen sich erinnern, sie müssen sich erinnern. Es wurde ihm befohlen, nicht zu vergessen. Es gibt einen Mann, Jakob Neusner, der hat einmal dazu geschrieben, die Zivilisation hängt von Generation zu Generation am seidenen Faden der Erinnerung. Wenn nur ein einziger Jahrgang von Müttern und Vätern es versäumt, seinen Kindern zu vermitteln, was er von seinen Eltern gelernt hat, dann reißt die große Kette des Lernens und der Weisheit, dann stürzt das ganze Gebäude des Wissens und des Verstehens ein. Mit die größte Kritik Gottes an seinem Volk ist, dass sie manchmal doch vergessen haben. In Jeremia sagt Gott einmal in Kapitel 2, Vers 32, vergisst eine Jungfrau ihren Schmuck oder eine Braut ihr Hochzeitskleid? Nein, niemals. Und dann die Anklage Gottes an sein Volk, mein Volk aber vergisst mich nun schon seit ewigen Zeiten. Die Zukunft Israels hängt davon ab, dass das Volk nicht vergisst. Darum feiern Israeliten so viele Feste, Erinnerungsfeste. Darum erinnern sie sich an den Auszug aus Ägypten. Sie feiern das Passahmahl, sie feiern die großen Feste, weil sie immer wieder sich Erinnerung rufen, wer Gott ist, was Gott getan hat. Darum reden Christen, darum reden wir immer wieder von Jesus am Kreuz, dass Jesus für uns gestorben ist. Deshalb reden wir von Karfreitag, Ostern, Pfingsten, Himmelfahrt, Weihnachten. Immer wieder, jedes Jahr sind es ähnliche Predigten. Und dann fragen manche, vielleicht könnt ihr nicht mal was anderes erzählen. Wird das nicht langsam langweilig? Und da muss man sagen, nein, wir müssen es erzählen, damit es lebendig bleibt, damit wir uns daran erinnern. Darum feiern wir Abendmahl, um daran zu denken, wer Jesus ist und was er getan hat. Man kann andersrum fragen, gab es einen Israelit, der zu müde wurde, sich daran zu erinnern, was Gott mit seinem Volk getan hat? Gab sicher welche, aber das war schade. Denn das ist nicht das Ziel. Gibt es Christen, die nicht mehr schätzen, was Jesus am Kreuz für sie getan hat? Ich möchte uns Mut machen, dass wir Zeit investieren. Das tun wir. Wenn wir heute hier zusammenkommen im Gottesdienst, dann ist das auch eine Erinnerung. Wir treffen uns hier, um uns zu erinnern an unseren Herrn, der für uns gestorben ist. Wir erinnern uns, was Jesus in meinem Leben getan hat, dass er mich neu gemacht hat. Ich habe es euch erzählt, ich war am Anfang schüchtern. Das war ich wirklich, das habe ich nicht nur erzählt. Heute predige ich. Das war nicht etwas, was ich gemacht habe. Das hat Gott so in die Wege geleitet. Er wird sich hoffentlich was bei gedacht haben, dass das so ist, wie es ist. Ne? Dass Gott Menschen verändert, dich und mich. Und darum sind wir heute hier, um Gott zu feiern, uns an die Quelle der Segnung zu erinnern. Das brauchen wir. Ich fasse zusammen, wir haben heute gehört, was Mose dem Volk sagt, danken tut gut, danken macht ihnen Mut. Es hilft davor, dass man überheblich wird, wenn man dankbar bleibt, weiß man eben, wem man etwas zu verdanken hat. Und er sagt, dass wir uns erinnern sollen, erinnern hilft weiter. Ein letztes Zitat, Peter Hane hat einmal gesagt, Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens. Da kommt Dankbarkeit und Erinnerung zusammen, das lebendig zu erhalten. So, jetzt höre ich auf zu predigen. Du hörst auf zuzuhören, damit wir gleich danken können. Das kommt nämlich heute jetzt noch im Gottesdienst, dass wir das ganz praktisch machen wollen. Und ich lade Susanne ein. Ich hoffe, die sind schon fertig mit Schnippeln, dass es irgendwie weitergeht. Ich setze mich jetzt, Susanne.